Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ist das nicht romantisch, wenn sich zwei Menschen so lieb haben, dass sie sich auch nach Jahren noch etwas zu sagen haben und sogar ein gemeinsames Hobby teilen? Ihr habt wieder in die Sendung eingeschaltet, bei der immer etwas Liebe in der Luft liegt. Aber leider trifft das nicht auf jedes Pärchen zu, was uns Tommy Wirkola mit seinem neuesten Film The Trip samt FSK 18 Bewertung zeigen möchte. Beziehungstherapie im Blutrausch, kann das funktionieren? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, Gott sei Dank hat das jetzt noch einigermaßen geklappt, denn ich muss gestehen, das Intro hat mich jetzt schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen.
Oh ja. Yeah.
Deswegen muss ich jetzt gerade tatsächlich nochmal die Notizen prüfen, wie die normalerweise die Anmoderation aussehen sollte, damit ich den da drüben auch noch vorgestellt kriege. Wen haben wir denn da? Den Morty zu meinem Rick. Und ich kann nicht glauben, dass wir das niemals aufgebracht haben bei diesen dynamischen Duos hier immer. Und ich habe noch einen Deep Cut extra für dich. Der Jake Peralta zu meinem Captain Holt.
Oh ja, das ist...
Hallo, Ronny.
Fügt sich doch ja nahtlos ein. Vielen Dank für die charmante Anmoderation, Alex. Und ich muss sagen...
Sehr gerne.
Für alle, die da jetzt denken, Mensch, der Ronny, der klingt heute noch ein bisschen sexier. Schuldig im Sinne der Anklage, ich bin noch ein bisschen erkältet von den letzten Tagen. Das heißt, vielleicht habe ich heute noch ein bisschen mehr Knisper in der Stimme.
Okay, also für alle, die sich wundern, es ist immer noch eine Review-Episode, eine neue, die wir hier haben. Es ist nicht das ASMR-Special von Insert.
Noch nicht, Alex. Es wird kommen. Irgendwann wird es kommen.
Mit genug Abonnenten, wenn die Schreie lauter werden und das Kleingeld stimmt, dann gibt's vermutlich auch das, ja.
Ich wollte gerade sagen, könnt ihr dann bequem über Patreon spenden, sammeln und einfordern.
Das wird es glücklicherweise niemals geben. Von daher sage ich auch herzlich willkommen von meiner Seite zur 56. Review-Episode tatsächlich. Und heute haben wir nochmal, ein mittleres, kleineres Experiment gewagt. Nämlich, wir haben uns so vorcommitted ein bisschen über einen Film zu sprechen, ohne dass wir den gesehen haben. Beide haben wir gesagt, ja, das ist bestimmt zur Review geeignet. So, und ob das jetzt wirklich so ist, da bin ich ja jetzt wirklich echt gespannt.
Ja, so ein bisschen uns gegenseitig vor den Bus geschmissen. Oder gleichzeitig schon, Hand in Hand, na, auch sehr romantische Vorstellung.
Jetzt ist die Frage, ist das jetzt richtig eklig, was dabei rauskommt, oder ist es vielleicht moderne Kunst, wie wir dann da irgendwie stecken geblieben sind?
Im Zweifelsfalle ersteres, Alex.
Fürchte auch.
Aber ich glaube, wir haben den auch so ein bisschen rangezogen, weil wir in den letzten zwei Update-Folgen gesagt haben, Mensch, da kommt was, ein neuer Film von Tommy Wirkola mit der Noomi Rapace auch wieder mit dabei. Und dann war es so, ja nee, irgendwie kommt er doch nicht, weil Netflix, aber Netflix hat gesagt, nö, Deutschland, nö.
Yep.
Und jetzt ist aber auf Blu-ray raus. Und da haben wir uns gedacht, das führt auf jeden Fall wieder bei vielen Leuten dazu, dass sie den Film wahrscheinlich niemals sehen werden. Wenn nicht durch Zufall, wenn nicht durch uns. Ja. Deshalb kommen. Wir versuchen das wieder ein bisschen hier über den Äther zu pushen, das Zeug. Es geht um The Trip, um das nochmal kurz abzuschließen.
Genau, The Trip, deutscher Untertitel, ein mörderisches Wochenende. Weil Film, der in Deutschland rauskommt, hat es verdient, einen deutschen Untertitel zu bekommen.
Einen generischen, meinst du?
Ja, auch das. Mich wundert es, dass er nicht einen englischen Untertitel bekommen hat, weil das wäre ja konsequent in Deutschland. Oder dass er nur noch The Trip mit Untertitel heißt und der Haupttitel ein komplett anderer ist, aber sei es drum.
Ja, was ich auch sehr interessant finde, es gibt kein englisches Poster. Es gibt immer nur das original norwegische Poster. I unde dager. So, jetzt habe ich versucht, mein Bestes...
In schlechten Zeiten, ja.
Ja, in schlechten Zeiten oder an schlechten Tagen. Jetzt habe ich gerade versucht, mein Bestes Norwegisches rauszuholen, weil ich in zwei Minuten Google-Übersetzung gelernt habe. Ja, 15.10. Kein deutsches Netflix-Release, irgendwie weltweit, aber nicht bei uns. Und seit 29.10. auf Blu-ray raus. Oder halt...
Aber nicht nur auf Blu-ray, sondern tatsächlich auch, genau, du kannst ihn bei Prime kaufen, den gibt's auch bei Apple TV für alle, die es lieber irgendwie digital haben oder nicht unbedingt den horrenden Preis von der Blu-ray zahlen möchten für einen Film, wo sie nicht wissen, lohnt sich das. Da gäbe es dann die Möglichkeit des Bezahlstreams oder des Mietens, ne?
Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe dann mal geguckt nach den IMDb-Ratings oder generell nach den Ratings, ob da was Positives eher auf mich zukommt oder nicht. Denn wie gesagt, der Rest der Welt konnte ja schon 2 Wochen eher starten, als in Deutschland die Blu-ray erscheint. Und da hat er sich eigentlich recht ordentlich geschlagen für das, was er ist. Im IMDb nach knapp 10.000 Bewertungen eine 6,9. Das ist schon relativ beachtlich. Ne? Wir hatten ja bescheinigt, alles, was 7,0 oder höher ist, liefert bocksolide Unterhaltung.
Ja, aber alles, was schon unter die 7 fällt, ist so ein bisschen so, mal beobachten, wo das hingeht.
Auf dem freien Feld umgeschossen zu werden im
Oder
Zweifel.
Von den Reviewern. So
ja, möglich. Aber der Rotten Score auf den ersten Blick, 91% der Kritiker, 66% aber nur bei den Zuschauern. Und dann guckst du genau hin und siehst, 91% von den Kritikern, aber es haben nur 11 abgestimmt. Ja, stimmt. Alle 11 haben dann da hoch abgestimmt, aber es sind halt am Ende auch trotzdem nur 11. So, bei den Zuschauern waren es eine ganze Ecke mehr. 50 plus, immer noch total wenig, gerade für Rotten-Verhältnisse oder im Vergleich zu diesem IMDb-Rating, wo 10.000 abgestimmt haben. Sind aber mit den 66% relativ nah dran an diesen 6,9 vom IMDb. Also da pegelt sich so ein bisschen ein, glaube ich.
Ja.
Jetzt gucken wir mal, ob wir da auch
gewagte
irgendwie rauskommen.
Gewagte erste These,
ja.
Alex.
Hast du noch irgendwas vorwegzunehmen oder willst du die Leute kurz abholen, warum ein romantisches Wochenende ab FSK 18 freigegeben werden muss?
Ich habe es ja mehrmals schon angerissen, weil Tommy Wirkula das Ganze hier in die Runde schmeißt, gilt es da, glaube ich, ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Denn wer mit dem Namen gar nichts anfangen kann, tatsächlich auch norwegischer Regisseur, der hat angefangen mit einer Kill Bill Parodie und hat dann relativ schnell so Sachen wie Dead Snow auf den Markt geschmissen, also wo plötzlich Jugendliche oder junge Menschen irgendwo in Norwegen oder Schweden von Nazi-Zombies heimgesucht werden. Blutig.
Was einem so passieren kann.
Brutal, ja, wer kennt's nicht.
Wem ist es noch nicht passiert, ja.
Und der dann relativ schnell Hänsel und Gretel Hexenjäger machen durfte, unter anderem mit Jeremy Renner in der Hauptrolle.
Ja. Ist jetzt nicht mega der Kassenschlager geworden, war aber halt eine Hollywood- oder eine Hollywood-ish-Produktion. Da
ja,
war, glaube ich,
sehr
auch Babelsberg dabei.
Auf jeden Fall.
Ne? Sehr international.
Babelsberg, genau.
Ja, aber größeres Budget. Ne?
Auch das und hat zuletzt What Happened About Monday gemacht.
Netflix.
Ja. Weißt du, wo du ihn gucken kannst, wie du ihn gucken kannst auf Netflix?
Nein.
Nicht? Ich habe mir nämlich extra nochmal vorher reingezogen und dachte so, das war doch ein Netflix-Film. Und du musst, wenn du Netflix jetzt vor Augen hast, hast du ja links dieses Menü.
Yes.
Und da ist irgendwo schließen. Netflix schließen, Amazon Prime öffnen und da ist heutzutage What Happened About Monday zu finden.
Interessant. Also ich bemühe da, dann können wir hier mal einen Hilfsservice liefern. Justwatch.de oder gibt's auch als App und da tippe ich eigentlich immer den Titel ein und da wird mir gesagt, wo kriege ich den im Zweifel kostenlos oder wo kriege ich ihn zumindest als Bezahldienst und dann, denn ich habe genau auf das, was du gerade beschrieben hast, gar keinen Bock, die ganzen Apps einmal durchzugehen, wieder zu schließen, aber interessant, dass What Happened to Monday oder wie auch immer jetzt im Detail heißt, nicht mehr auf Netflix ist aber auch ja mit Noomi Rapace, ne, die ja hier auch die Hauptdarstellerin ist.
Genau, ist da auch schon mit dabei. Genau, ja. Ich muss da auch gerade mal gucken. What Happened to Monday? So,
ja.
Genau, auf den Postern auch überall das Netflix-Logo, aber ich glaube, wenn ich mich auch zurückbesinne.
Ist der Klonfilm, ne?
Genau, eingekauft worden und wahrscheinlich mittlerweile irgendwie die Rechte abgetreten oder was auch immer. Jetzt zum Beispiel im Prime-Abo. Ja,
richtig gut gelaufen offensichtlich, ne?
Jetzt aktuell im Prime-Abo, aktuell zu sehen. Auch nochmal eine größere Produktion, muss man ja hinzufügen.
Genau, aber da offensichtlich dann auch die nötigen Kontakte geknüpft zu Netflix, um dann jetzt hier die nächste Produktion nachzuschieben.
Außer Deutschland.
Ja.
Ja, genau. Aber so ist es. Und ja, jetzt haben wir hier mit The Trip einen neuen Film, um euch vorher vielleicht abzuholen. Wie immer gibt's in der Podcast-Beschreibung den Link zu IMDb, wenn ihr euch kurz nochmal irgendwie reinlesen wollt. Oder halt den Link zum Trailer. Und der hat ja ganz Bock gemacht, weil eigentlich, dachte ich, wird eigentlich wie so ein bisschen Dead Snow so eine schwarzhumorige Splatter-Komödie und that's it. Wird schon funktionieren, egal wie es kommt. Aber
jetzt liest die Synopsis.
Okay, du willst mich hier ein bisschen durchpeitschen.
Ich will zum
du willst reden.
Kern.
Du willst reden, Alex.
Möchte ich kommen.
Okay, dann holen wir doch schnell.
Du.
Dann lasst euch noch schnell abholen. Geht nicht zu IMDb, nutzt nicht die Medien, die ich gerade gesagt habe, wo ihr die Links findet, sondern hört uns direkt zu, um was es geht in The Trip. Vorbei sind die romantischen Zeiten. Lisa und Lars haben sich nicht mehr viel zu erzählen. Beide finanzieren sich ihr Leben recht erfolglos mit einfachen Schauspieljobs und billigen Regiearbeiten fürs Fernsehen. Das monotone Alltagsleben zerrt dabei nicht nur an der Beziehung, sondern ebenso am Kontostand der beiden.
Da kommt es doch gelegen, dass Lars' Vater ein Ferienhaus im Grünen besitzt, in dem sich beide erholen wollen. Doch Lisa muss bald erkennen, dass Lars den Ausflug mit Hintergedanken geplant hat. Beide zusammen müssen dann noch gemeinsam realisieren, dass drei geflohene Schwerverbrecher dem entspannten Wochenende einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Und so beginnt eine ungewohnt blutige Beziehungstherapie. Punkt.
Mhm, na da.
Ja, ja, also... glaube ich, wenn man den Trailer gesehen hat oder sich jetzt noch schnell anguckt, dann glaube ich, passt es ganz gut, glaube ich. Mehr hat man, glaube ich, auch vom Trailer nicht mitbekommen. Und das, dachte ich, bekomme ich einfach von vorn bis hinten.
Ja.
Und jetzt gehen wir, glaube ich, direkt in die Analyse.
Bitte.
Wie immer, Alex, du hast ja wahrscheinlich Notizen gemacht. Ich habe mir Notizen gemacht. Und ich rede einfach mal so ein bisschen drauf los, wenn du magst.
Okay, ja.
So, Thema Richtung Drehbuch.
Oh, direkt in die Vollen, sagst du.
Ja, okay. Nee, ich nenne das immer Drehbuch. Mit der Punkt, mit dem ich anfange. Weiß nicht, da ist so ziemlich alles drin. Und ich greife gerade eben so dieses Vorstellung ein bisschen auf. Ich dachte, ich bekomme hier eine tiefschwarze Komödie mit hohem Blutanteil, wo ich dachte, das wird von vorn bis hinten einfach durcherzählt. So eine Art, weiß ich nicht, so Mr. und Mrs. Smith. Aber ungekürzt und so ein bisschen mit dem Vorschlag haben wir es serviert.
Okay, weißt gut. Du? Ja, dann hast du den Film schon gebracht als Referenz, dann muss ich das nicht noch nachschieben.
Gott, geh aus meinem Kopf, Alex.
Ja.
Und man kann eigentlich sagen, das Setup stimmt doch auch soweit.
Kriegst du auch, du kriegst das, was du beschrieben hast, kriegst du die ersten 25, 30 Minuten.
Schon, ne?
So höchstens, ja.
Die erste halbe Stunde. Ist auch ganz witzig, werden ein paar spleenige Charaktere eingeführt.
Yes.
Alle performen auch gut, auch Noomi Rapace gefällt mir eigentlich immer. Ich sehe sie eigentlich sehr gerne, seit sie halt mit Dragon Tattoo durchgestartet ist. Und in der ersten halben Stunde hast du auch so leisen, typisch skandinavischen Humor, der immer so ein bisschen durchblitzt. Gerade als Lars ist zum Beispiel mit seinem Großvater da unterhält oder Lars halt immer ganz beiläufig fallen lässt, ja, also wir sind da jetzt im Urlaub machen und sie will da ganz alleine wandern gehen, was ziemlich gefährlich ist, wo du denkst, okay, komm.
Ist schon ein bisschen on the nose.
Du führst doch irgendwas im Schilde.
Ja, wobei man sagen muss, das ist ja nicht nur alles, das Setup ist ja eh generell relativ Klischee behaftet und sehr zweckmäßig. Du hast nämlich, also bei dem Opa ist schon hält die Kamera auf den Fernseher, wo gerade erzählt wird, dass die Häftlinge entflohen sind, wo du schon weißt, selbst wenn du den Trailer nicht gesehen hast, da kommt noch ein dickes Ende. Das ist halt so ein Drehbuchkniff, den selbst der unerfahrene Filmgucker direkt durchschaut. Ja. Und was ich halt ganz lustig fand, ist, dass du ja relativ ausgiebig zu sehen bekommst, wie er versucht, da so ein bisschen sein Alibi einzuarbeiten bei den ganzen Leuten, die er so trifft.
Genau.
Und dann kommt aber ihre Freundin und meint so, ja, viel Spaß beim Jagen, wo ich dachte, okay, ja, da haben wir also hier dieses, wie du mir, so ich dir, unabhängig voneinander scheinen sie auf die gleiche Idee gekommen zu sein, ne?
Genau.
Also ist ja jetzt nicht so, dass es nur er hier Böses im Schilde führt, ne?
Was man aber erst später halt dann im Detail halt wirklich mitbekommt.
Im Detail ja, aber, ne?
Was einem dabei hilft.
Die Anzeichen sind alle da, auch, also das, ne? Das Setup ist da für den geschulten Zuschauer.
Genau. Und was man eben auch noch nicht weiß, wenn der Film so langsam in Fahrt kommt, sind halt bestimmte Details, die sich ergeben. Und zwar werden die durch Rückblenden erzählt. Und das ist für mich so einer der größten Pluspunkte am Film.
Pluspunkte? Definitiv. Das ist ein sehr schöner Kniff, um eine sonst, glaube ich, relativ straightforward Geschichte mit auch nicht so vielen Wendungen oder
Highlights, würde ich sagen.
Highlights, ja, aufzulockern, ne, um so ein bisschen dieses, weiß ich nicht, so dieses Tarantino-eske, ne? Dieses, ich versuche ein bisschen nicht aus der Chronologie rauszureißen irgendwie, ne? Aus diesem Rhythmus. Und was man ihm zugute halten muss, und deswegen würde ich dir zustimmen, dass es halt der größte Pluspunkt ist, das wird halt von Anfang bis Ende durchgezogen. Es kommt dann nicht mehr ganz so häufig, aber wann auch immer es kommt, ist es so ein, ihr macht damit weiter, es ist lustig, dass er mir das jetzt, okay, alles klar, so. Das fand ich ganz charmant tatsächlich und ich find's halt schön, wenn so ein Stilmittel wirklich von Anfang bis Ende wirklich auch durchgezogen wird. Und das machen sie hier und es liegt sicherlich natürlich, hilft auch daran, wenn du hier mal guckst, bei Schnittmontage, der Patrick Lasker, der hat schon größere Produktionen gemacht, die so ein bisschen auch Richtung Hollywood gehen. Autopsy of Jane Doe, Scary Stories to Tell in the Dark und jetzt zuletzt Mortal, das sind alles große, größere Nummern auch, ne? Und wir hatten ihn dem Tommy Wirkula ja auch bescheinigt, dass er durchaus weiß, was er tut.
Definitiv, also der ist ja nicht unbefleckt, kann man ja so nicht sagen.
Der übrigens, genau, der hat ja das Drehbuch auch geschrieben, ne? Das ist ja wieder so eine Doppelspitze. Drehbuch und Regie. Mal noch erwähnen vielleicht an der Stelle. Hatten wir jetzt zuletzt häufiger.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, genau. Und gerade bei diesen Rückblenden, die erzählen ja auch entscheidende Story-Details. Ja, also es ist, wie du gesagt hast, schon so Tarantino-esque. Und die sind halt einfach lustig gemacht. Sie sind überraschend und prinzipiell halt, weil sie sich auch durch den ganzen Film ziehen, sind sie einfach auch gut und wirklich halt nett anzusehen.
Aber man muss halt schon klar sagen, am Anfang kommt es noch relativ häufig.
Ja.
Und hält das Tempo relativ hoch und dann werden sie nur noch vereinzelt eingestreut und es ist schön, dass sie halt konstant da bleiben. Aber sie wirken, weil du gesagt hast, dass sie auch teilweise ein bisschen schwarzhumorig lustig sind, da kommen wir glaube ich gleich zu.
Ja, denke ich auch.
Zu einem krassen, werden zu einem Antikörper quasi. Also da geht quasi, du schießt ja mit deinem eigenen Konzept, das am Anfang gut funktioniert hat, am Ende dann irgendwie ins Bein. Denn ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon langsam uns hin entwickeln wollen.
Ja, go for it.
Der Film dreht sich ganz schön und geht tatsächlich nach dieser halben Stunde, nachdem wir quasi so dann ein bisschen die Auflösung haben, dass zumindest die Ehepartner wissen, woran sie sind, sage ich mal, dreht der Film komplett weg von schwarzer Komödie und macht nur noch, ich weiß nicht, was das sein soll, was dann da die letzten 60 Minuten passiert. Das ist so eine Mischung aus Torture-Porn und Splatter. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und das macht für mich diesen Humor, wenn er dann da nochmal vorkommt, was extrem selten ist, finde ich, und wenn dann auch eher primär eingestreut durch diese Rückblenden, das wirkt, wie gesagt, für mich wie so ein Antikörper. Es ist fast grotesk dann schon an der Stelle, weil es einfach überhaupt gar nicht mehr zu dem passt, was ich sonst geboten kriege. Ich weiß nicht, wie sich's für dich angefühlt hat, aber es...
Das ist meine erste und meine größte Kröte, die ich auf der Liste habe. Also ich rück ja mittlerweile ab von den Pros und Cons, sondern ich starte immer so ein bisschen mit dem Drehbuch und es gefällt mir ganz gut, das und jenes.
Ja,
aber
ja.
Da sind mir ein paar Kröten über den Weg gelaufen, die ich echt schlucken musste. Und das ist für mich auch, genau, die größte, dass du unglaublich krasse Stimmungswechsel in diesem Film hast. Und das hat mich auch ein bisschen erinnert an den letztjährigen Film Spontaneous, wo wir auch so dachten, auch schwarzhumorig und blutig und dann so, hey, Moment mal, jetzt bin ich in so einem Drama-Teenie-Film plötzlich gelandet, was denn da passiert? Weil hier ist es genauso schwarzhumorige Komödie, eben mit einem hohen Blutanteil und dann bist du plötzlich in so einem super düsteren Survival-Thriller, so ab Minute 30. Kann man echt fast die Uhr danach stellen.
Also es gibt so zwei Momente, die ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es gibt so eine Art Vergewaltigungssequenz, die vielleicht ein bisschen anders abläuft, als man das normalerweise gewohnt ist. Und es passiert auch am Ende des Tages irgendwie nichts. Aber die geht halt unfassbar lang.
Ja.
Die ist halt so lang und es wird immer wieder aufgegriffen. Und es ist einfach, und du wartest die ganze Zeit, oder ich zumindest, habe die ganze Zeit auf eine Pointe gewartet. Aber es gibt keine. Es gibt keine humoristische Auflösung. Es gibt aus meiner Sicht zumindest, keine Charakterentwicklung, die ich mir dann, wenn überhaupt noch, als handwerkliches Mittel dann daraus erhofft hatte. Als ich dachte, sie hört auf, macht eine kurze Pause, um dann wieder voll Fahrt aufzunehmen, gefühlt schlimmer als vorher. Und das war spätestens dann der Punkt, wo ich mir dachte, ich glaube, das mit dem Humor ist dann jetzt da gerade irgendwie vorbei jetzt auf der Strecke geblieben. Ich glaube, das ist jetzt das, wo wir weitermachen wollen. Und unmittelbar davor übrigens, will ich jetzt auch nicht im Detail, ich meine, der Film ist ab 18, ne? Es kommt jemand zu Tode. Ich will es auch gar nicht sagen, wer der Erste,
surprise,
der zu Tode kommt.
Surprise, ja.
Du weißt, wen ich meine. Das ist passiert, da wird auch nie wieder drüber gesprochen, das wird dann so halt so hingenommen, hat überhaupt keine Konsequenz mehr, also handlungsmäßig auch, obwohl es halt eine total abgewichste Situation noch ist in dem Moment, wird auch, wie gesagt, gar nicht nochmal explizit aufgegriffen.
Ja.
Total unwichtig eigentlich in dem Moment dann, da muss einfach irgendwie gefühlt, muss die Person halt weg aus dem Drehbuch.
Ja, jetzt bist du fast schon bei mir einen Schritt weitergegangen. Ich, wie gesagt, auch, um nochmal kurz diesen Stimmungswechsel aufzugreifen, ich dachte halt auch, ich sag's nochmal, Splatter-Komödie, ja, und ne, und jetzt setze ich mich hier mit einem Eimer Popcorn hin und denke so, jetzt fliegen hier alle paar Minuten die Gliedmaßen durch die Gegend auf eine witzige Art und Weise, wenn man das so sagen kann, ja. Aber ja, stattdessen kommt für mich der größte Albtraum aus Pulp Fiction hoch, den ich aus diesem Film damals mitgenommen habe. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu Quentin Tarantino. Und der Film schafft dann irgendwie gar nicht mehr so richtig, diesen Spagat zu kriegen, wie ein zweiter Filmvergleich, den ich immer einstreue, wie zum Beispiel, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, Tucker and Dale vs. Evil.
Ja.
Der ja auch so ein bisschen, ne, mit diesen Genres und diesen Klischees.
Der hat aber nie wirklich aufgehört damit, so over the top. Cheesy.
Ja, aber der kriegt so im dritten Viertel kriegt er so eine düstere, ernste Note, aber nie so sehr, dass sie so dominant wird, dass ich sage, jetzt geht irgendwie der grundsätzliche Charme des Films in eine völlig andere Richtung.
Ja.
Und das ist hier schon weird. Und auch bei den Charakteren, wie du es gerade gesagt hast, der Lars, der ist so ein bisschen verplant, verpeilt, der ist auch, als er seine Mordinstrumente kauft, ne, so ein bisschen süß, naiv, wie du eben dazu guckst, wie er da im Baumarkt alles aufs Kassenband legt und dann plötzlich, halt stopp, jetzt ist er so ein eiskalter Mörder. Ja, ein Missverständnis, aber Das ändert nichts an der Situation, gerade was da gerade passiert ist. Und auch die Lisa, seine Frau, wird so als Püppchen eingeführt, ist dann aber doch irgendwie eine super kalkulierende Intrigantin, wo ich dachte so, ah, hier dreht sich gerade alles um 180 Grad. Ich kann teilweise, also
genau, also die Figuren, die eingeführt werden, die sind für den Rest des Films einfach weg dann. So,
ein Stück weit schon, ja.
Die neu eingeführten Figuren, die werden eben einfach nicht eingeführt. Die lernst du dann halt über die verbleibenden 60 Minuten ein bisschen kennen. Aber wie gesagt, da ist keiner, also es gibt diesen harten Cut, aber es gibt halt keine Entwicklung in den Figuren, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber mach erst mal weiter, ich hatte dich ja jetzt schon.
Ich war ja gerade bei den
eins vorausgeprescht.
Ja, ich bin ja auch noch bei den Charakteren, weil dann gibt's ja auch noch dieses Verbrecher-Trio.
Ja.
Und das war halt auch so, das war wirklich noch in diesem Splatter-Comedy-Modus, war so, ja komm, wir verstecken uns, bevor uns jemand sieht, ne, und wir sitzen es aus. Und dann wird's halt düster und dann plötzlich, auch hier, 180 Grad, sie werden enttarnt und dann völliger Sinneswandel, komplett die sadistische Ader wird rausgeholt und durchgezogen. Ich dachte, was passiert hier? Als wenn so Wirkula gesagt hätte, ich muss weg, mach zu Ende den Film, egal wie. Und dann war einer da, kommt weg mit der Komödie, ich drehe das jetzt hier zu Ende auf meine Art und Weise.
So fühlt sich tatsächlich ein bisschen an, muss ich sagen. Und ich würde noch versuchen, den Bogen ein bisschen zu spannen. Das ist ja immer das, ich hole das ja klassisch gerne raus. Das Positivste, was man noch sagen kann, ist, dass die Schauspieler, die gecasteten Schauspieler halt schon wissen, was sie tun. Die machen einen Mega-Job und das Drehbuch gibt ihnen
definitiv
ja zuerst die Möglichkeit, ein bisschen zu zeigen, dass du so eine humoristische Satire-Ader hast. Das kann auch nicht jeder so richtig auf Zack rüberbringen, dass es halt wirklich lustig ist dann in dem Moment. Das ist diese Situation zu lesen quasi. Das können die sehr, sehr gut. Und es gibt dann, dadurch, dass es dann aber wiederum diesen dramatischen Turn gibt, gibt es auch da Szenen, wo sie halt mega performen können, ne? Mit Tränen und Sabber und Elend und Nervenzusammenbruch. Und auch das ist da. Und auch da können sie performen im Rahmen des Drehbuchs. Das heißt aber noch lange nicht, dass es halt Sinn macht und dass es mir die Figuren vor allem nahbarer macht. Und zu guter Letzt eben dadurch, dass wir eben die ersten 30 Minuten eingeführten Figuren mit ihren Charaktereigenschaften nicht mehr sehen, den Rest des Films, hat eher dafür gesorgt, dass ich keinerlei Connection mehr hatte zu den Eheleuten. Das waren für mich dann auf einmal Fremde und alles, was ich von ihnen dann da in den letzten 60 Minuten kennenlernen darf, das hat sie mir jetzt nicht sympathischer gemacht. Und das lässt dann für mich entsprechend auch in letzter Konsequenz, weil es eben keinerlei Entwicklung mehr gibt innerhalb der Figuren, das Ende im Übrigen, ohne es vorwegzunehmen, hinterlässt einen super faden Beigeschmack dann für mich. Weil es ist nur so, die Figuren sind super ich-bezogen und wir holen das Beste aus den Situationen raus für uns. Und wenn wir es zusammen machen, okay, cool. Aber ich weiß nicht, ob das die Message ist, die der Film pushen möchte, wenn es hier um Eheleute geht. Aber da musste ich,
Das hätte ich ja noch okay gefunden bei dem Ende. Aber ich fand es ein bisschen platt erzählt. Auch ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Weil ich dachte so, okay.
Ja, da kommt dann aber wieder dieses, wir nehmen uns nicht so ganz ernst und es ist so ein bisschen mit dem schmunzelnden Auge, wo ich dachte, jetzt braucht er mit dem schmunzelnden Auge nicht mehr um die Ecke
kommen.
Ja,
aber wo wirklich der Hauptplot zu Ende kommt, dachte ich so, okay, jetzt sind sie wirklich noch mehr am Boden zerstört und dann so, jetzt kommt noch irgendwie ein großer Kniff. Aber nee, es wird relativ unspektakulär einfach tatsächlich weitererzählt und natürlich wünscht man sich einen guten Ausgang für die Protagonisten, aber diese Art, wie es jetzt hier auch abgeschlossen wird, denn letzten Endes wirkt mir ein bisschen zu groß. Und also auch wie es inszeniert ist im Film selbst, weil was ich dann noch fand, speziell bei dem Ende ist, da heißt es dann so, es wird Hollywood-mäßig wird das jetzt abgeschlossen, oder das vielleicht den Leuten, die es noch nicht gesehen haben, jetzt nicht viel Sinn ergibt. Und da wird dann aber so getan, als wenn dann plötzlich wirklich große Namen noch irgendwie mit drin vorkommen würden. Und man sieht so ein bisschen
das wäre der Knaller gewesen,
so
ein
Film im Film und dann siehst du so einen Arm angeschnitten und ich dachte so, ohne dass die Leute jetzt wissen, um was geht, die den Film, wie gesagt, noch nicht gesehen haben, ich dachte so, wenn die Kamera jetzt dahin schwenkt und da ist ja jetzt Matt Damon oder so, was hätte ich mich zum Schluss nochmal weggeschmissen?
Ich hatte auch gedacht, das ist so eine Austin Powers Szene.
Ja,
oder
Intro sowas.
Hier mit Tom Cruise und Gwyneth Paltrow und wer dann nicht alles dabei war, ne?
Und dann hast du aber wirklich absolute No-Names, die teilweise, glaube ich, in Norwegen noch nicht mal jemand kennt, wo ich das so, und dann kommt eben noch die Komponente dazu, wie du gesagt hast, dass die Personen, die Protagonisten dann doch irgendwie extrem ich-bezogen sind in dem Ganzen. Wo ich dachte so, berührt mich jetzt nicht so sehr. Also schön, dass es geschafft habt, aber so richtig,
Ansonsten muss ich gestehen, tatsächlich weiß ich nicht, warum jetzt so extrem mit dieser FSK 18 Komponente geworben wurde. Der ist ab 18 aus meiner Sicht, das passt schon. Da ist viel Gewalt und Splatter dabei. Aber ist da jetzt mehr Gewalt dabei als bei den zuletzt gesehenen FSK 16 Filmen? Hallo Suicide Squad.
Ich glaube, es betrifft oder zielt nicht so sehr auf diese physische Gewalt.
Das glaube ich auch,
Gewalt.
Ne?
Da, weil ja, da dachte ich auch so, also wenn du Death Note gesehen hast oder ja, wie du sagst, Suicide Squad, was gerade so läuft, was ja dann teilweise noch als Popcorn-Kino verkauft wird, dachte ich so, nee, ich bin gerade aufgewühlter wegen eben genau den Komponenten, die wir gerade angesprochen haben, nämlich wo sich halt gefühlt das Genre einmal komplett dreht.
Ja. Aber wie gesagt, das war ja so ein bisschen der Kicker dafür und ich muss sagen, ja, die Szenen, die da sind, die sind schon over the top und die sind auch besonders gewalttätig, aber es hat halt leider nicht in einem Setting stattgefunden, wie du es gesagt hast oder vielleicht dir erhofft hattest, im Setting des Popcorn-Kinos, dass du da sitzt und sagst, haha, cool, jetzt fliegt dem da der Kopf weg oder was weiß ich halt, sondern es war halt,
Ja, der Gore, wie man so schön sagt, ne, der spielt an sich keine große Rolle und auch vom Look und so relativ zurückhaltend und klein gehalten eigentlich. Es könnte genauso ein Heimatfilm sein, es könnte genauso ein Setup für ein Tatort-Krimi oder echt ein ernsthaftes Drama sein.
Also genau, das muss man jetzt hier auch dazu sagen. Ne? Also 90% des Films halt, ja, die Handlung spielt ja in dem Ferienhaus oder auf dem Ferienhausgelände. Also eigentlich ein kleines Setting auch, ne? Also eine Location. Gibt natürlich noch andere, die dann da kurz genutzt werden, aber primär spielt sich dort alles ab. Das heißt, du hattest auch eine eigentlich recht kontrollierte Umgebung, vermutlich auch perspektivisch das Budget kleiner gehalten, muss man sicherlich sagen. Aber insgesamt, ich versuche jetzt hier noch so ein bisschen was Positives noch mit ein- oder
ja, das ist gut,
unterfüttern.
Das ist gut, ja.
ist er handwerklich ja nicht schlecht gemacht.
Ja, kann man
also
auch nicht sagen.
Also wir haben diesen Kniff mit den Rückblenden von der Montage. Die Kameraarbeit ist solide, der Schnitt, das passt gut auch in diesen Action-Sequenzen, in den Gory-Sequenzen. Du hast sogar fast so ein paar fast choreografierte Kampfszenen, ne? So ein bisschen, so Nahkampf, sag ich mal.
Das ist, glaube ich, so ein Ding, ne? Das hat er mit der Noomi Rapace schon bei dem Mandy-Film gemacht. Und in siebenfacher Ausführung, da ist er ja echt schonungslos mit ihr umgegangen.
Und das sieht man hier auch, ne? Sie ist durchaus, hat Talent zum Action-Darsteller, hat ja auch schon etliche in ihrer Vita. Und wie gesagt, das meine ich halt, die kann ja glänzen. Das Drehbuch gibt da den ganzen Schauspielern für tiefe Performance, für physikalische Performance, ist alles da, aber das, und die Schauspieler können das auch, aber irgendwie fehlt halt so dieses, dass es alles zusammenkommt. Und ich muss gestehen, ich habe mich echt schwer getan und das macht halt, und deswegen habe ich es explizit erwähnt, dieses eigentlich unterm Strich bocksolide, ne, fast gute IMDb und Rotten Rating für mich halt schwer nachvollziehbar, muss ich gestehen. So ein bisschen.
Oh, das klingt, da bin ich gleich mal gespannt auf deine Bewertung. Ich meine, du hast jetzt versucht, nochmal die Kurve zu kriegen. Ich muss sagen, sieht nett aus, aber es hat halt so seine Problemchen, was einfach die Gewichtung angeht.
Wir haben ja auch gesagt, wir sind ja durchaus Fan hier auch bei uns, wenn es um so Genre-Mix geht, ne?
Ja.
Aber in dem Fall ist es ja kein Genre-Mix, nicht wirklich. Weil wenn du von dem einen Genre in das nächste gehst, dann mixst du die nicht, dann wechselst du die. Und ja, das kann funktionieren. Aber aus meiner Sicht tut's das halt hier nicht so richtig.
Ja, ich glaube, ich kriege keine andere Kurve mehr hin. Hast du noch was oder wollen wir tatsächlich schon zu unserem Fazit kommen?
Ich glaube, unterm Strich können wir zum Fazit kommen.
Willst du loslegen? Ich bin nämlich noch hin und her gerissen. Bei dir klang das gerade schon ein bisschen gefestigter, was du da vielleicht für einen Score am Ende noch rausholst.
Ja, ich bin auch mit einer gewissen Erwartungshaltung reingegangen, dass es halt hier sich so ein bisschen um schwarzhumorige, mit Splatter-Ansätzen Action-Comedy dreht. Die bekommst du hier auch, die ersten 30 Minuten. Die letzten zwei Drittel, ich hatte schon gesagt, ist so eine Mischung aus Torture-Porn und reinem Thriller-Splatter-Spektakel so ein bisschen. Das handwerklich durchweg gut gemacht ist, dass auch vom Cast die richtigen Leute hat, um wirklich aus meiner Sicht das Maximum aus dem Drehbuch rauszuholen, aber Dreh- und Angelpunkt ist halt aus meiner Sicht das schwache Drehbuch hier an der Stelle. Und dieser Wechsel, dieser Genrewechsel, der halt nach den 30 Minuten stattfindet, und da habe ich komplett den Faden verloren, bin überhaupt nicht wieder reingekommen, konnte nicht mehr zu den Figuren connecten, konnte die Handlung nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Wenn dann, wie gesagt, noch humoristische Elemente doch wieder versucht wurden einzustreuen, waren sie für mich dann dadurch fehl am Platze, haben halt nicht mehr funktioniert, wie sie es die ersten 30 Minuten getan haben. Und aus meiner Sicht ist dadurch sehr, sehr viel Potenzial verschenkt worden. glaube ich, das durchaus da gewesen wäre. Deswegen fand ich es ganz lustig noch, um das hier einzustreuen, dass du meintest, dass vielleicht der Tommy so nach 10 Drehtagen von den 30 halt gegangen und so fühlt sich tatsächlich ein bisschen an. Und von daher muss ich sagen, ich habe ja ein paar positive Dinge genannt.
Ja.
Und die Leute haben ja auch sich da durchaus Mühe gegeben, einen Film auf die Bahn zu bringen. Ich würde die deswegen kann ich es nicht über mich bringen, halt wirklich Filme so richtig zu verreißen, aber mehr als 2 von 5 kann ich eigentlich nicht geben.
Ja, das habe ich schon so ein bisschen rausgehört, glaube ich. Ja, mein Fazit noch kurz dazu. Ich fand es erfrischend zu wissen und den Trailer zu sehen und jetzt das Endprodukt gesehen zu haben von Tommy Wirkula, der jetzt wieder mit The Trip ein bisschen zu seinen schwedischen Wurzeln zurückkehrt, na, auch in seiner Heimat gedreht hat.
Norwegisch?
Was habe ich gesagt? Schwedisch? Norwegisch. Hm. Stimmt, norwegisch. Mhm. Ach Mensch.
Immer gerne.
Dankeschön. Wir hatten ja gesagt, nach zuletzt sehr internationalen Großproduktionen teilweise besinnt er sich hier ein bisschen zurück, sprich auf blutigen Splatter. Aber man muss ganz klar sagen, dass er sich mit dem Vergießen von Kunstblut eben überraschend zurückhält, um dem Drehbuch und seinen Charakteren prinzipiell mehr Raum und vor allem mehr Zeit zu geben. Mhm. Aber dabei verliert die Geschichte und speziell die Basis eben einer schwarzhumorigen Komödie zu oft den roten Faden. Und am Ende verbleibt The Trip als Film, der mit seinen einzelnen Komponenten, eigentlich wie du es gesagt hast, exzellent hätte funktionieren können.
Ja.
Aber die erzählerische wie auch die gestalterische Gewichtung machen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Und ich bin auch so ein bisschen hinhergerissen. Ich weiß nicht, kann ich 2,5 geben?
Nee, kannst du nicht, weil ich habe eine glatte Zahl gegeben.
Ja, dann kommen wir irgendwas Krummes raus. Deshalb bleibe ich auf dem, was ich mir zuerst notiert hat. Ich gebe eine großzügige 3. 3 Sterne.
Eine 3?
Ja, was soll ich? Ja, ich könnte noch entgegenkommen, aber...
Interessant. Nee, alles gut. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin nur überrascht, weil kam jetzt für mich auch nicht so 100% rüber aus unserem Gespräch.
Wie gesagt, ich glaube, ich hänge zu sehr an diesen einzelnen Komponenten. An der Nomi, an dem Cast, wie du es gesagt hast, in den Ideen, an den Rückblenden, Musik und alles super, super gut gemacht. Aber ja, es zerfällt so ein bisschen eben an diesen Hakenschlagen, genre-technisch, inszenatorisch. Aber ja.
Also landen wir in Summe bei einer 2,5.
Genau.
Und das ist dann ein bisschen
Shake
höher
hands,
als
Alex.
Ich,
Shake
als
hands.
Ich, genau, als ich geben würde und ein bisschen niedriger als du, aber ich glaube, da können wir dann uns beide tief romantisch in die Augen schauen und das abnicken.
Und da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, Alex.
Das war der Plan.
Vielleicht rutscht meine Bewertung ja auch nochmal ein bisschen runter. Das ist ja oft so, wenn die Filme noch so ein bisschen sacken. Wo ihr das nachvollziehen könnt, für alle, die uns gerade zugehört haben, ist zum Beispiel mein Letterboxd-Account, aber auch Alex sein Letterboxd-Account und unser gemeinsamer Insert-Podcast-Letterboxd-Account, Alex. Ist das nicht schön?
Geil. Auf jeden Fall. Superschön.
Toll, ne? Und für alle, die sich jetzt fragen...
Die heilige Dreifaltigkeit der Letterboxd.
Für alle, die sich jetzt fragen, wo kann ich den noch mal sehen? Und ich habe eine andere Meinung dazu oder keine Ahnung, ist doch der tollste Film 2021 bis jetzt, dann tretet gerne mit uns in Kontakt. Zum Beispiel soziale Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns da.
NSRT Podcast.
Oder benutzt unseren gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Wunderschön. Wie immer sage ich das einfach, das kann sich jeder merken. Und damit sind wir durch. Aber da habe ich was vergessen, Alex. Natürlich habe ich was vergessen. 5 Sterne iTunes-Bewertung. Wie kann es anders sein, Alex?
Ich hab versucht, es nicht zu erwähnen. Es tut mir sehr leid an alle wiederkehrenden Zuhörer. Ja. Er ist alleine drauf gekommen.
Macht es. Für keine 5 Sterne iTunes-Bewertung zerrüttet es irgendwo ein Pärchen auf dieser Welt. Oder mindestens ein kleiner Hundewelpe stirbt. Also bitte, tut euch den Gefallen.
Lasst euch da nichts einreden von dem bösen Onkel hier mir gegenüber. Vielen Dank, Ronny. War ein interessantes Experiment. Ist tatsächlich nicht so gut ausgegangen für den Film zuletzt.
Muss es ja auch mal geben, wie gesagt. Wir argumentieren.
Muss es auch mal geben.
Wir zerreißen nicht.
Genau, ich finde, solange wie wir unsere Argumente vortragen können und es ein bisschen verständlicher machen, wie wir zu der Wertung gekommen sind, kann ja jeder am Ende trotzdem seiner Meinung sein, aber vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, von welcher Seite wir kamen. Und ich bin der Meinung, diese Bringschuld haben wir jetzt geliefert. Und von daher, wie gesagt, ich fand es super interessant und deshalb vielen Dank an dich und vielen Dank an die Zuhörer da draußen.
Und ZuhörerInnen.
Ach so, stimmt, Entschuldigung. An alle ZuhörerInnen.
Nur der Vollständigkeit halber. Nicht, wenn noch
richtig,
jemand sagt.
Richtig, muss ich mir angewöhnen. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt schön gesund.
Auch dir, vielen Dank.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.
conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.